Ach so. Jetzt aber.
Ja, genau. Hier ist auch ein Podcast. Prost.
Folge 54. Wir sind der wöchentliche Podcast aus Wien über freie Software und ähnliche wichtige Nerd-Themen.
Genau, mit dem Gregor.
Mit dem Horst.
Martin.
Und los geht's.
Für unsere Neuhörer stellen wir vielleicht heute den Martin vor, der ist erst seit circa 40 Folgen dabei. Wie soll man den Martin beschreiben? Der ist sehr behaart.
Genau.
Und das ist das Wichtigste.
Ja. Die Schluss der Beschreibung.
Die Schluss der Beschreibung. Und du nicht Fleisch essen?
Genau, ich bin für nicht Fleisch essen, Kaffee rösten und politische Themen zuständig. Ja.
Und übrigens, ich wurde letztes beglückwünscht zum königlichen Montessori-Podcast, den wir machen, nämlich. War sehr begeistert.
Hey, eigentlich bist du auch unser Montessori-Experte.
Genau, ich bin der Montessori-Experte. Nachdem der Rest des Bildungssystems bin ich weniger interessiert in letzter Zeit.
Okay. Man kann vielleicht sagen, das liegt auch an deiner Tochter, ne?
Ja, ganz genau.
Hast du mehr Bezug dazu.
Einfach kosmisch.
Okay, nachdem wir jetzt die Privatsphäre von Martin gebührend zerstört haben, also er ist dann auch mit Foto zu bewundern auf der Homepage, fangen wir jetzt einfach an.
Ja, Hausmeisterthemen.
Bitteschön.
Womit fangen wir an? Der Johannes hat uns wieder Feedback gegeben. Auf Google Plus, du hast gleich geantwortet, deswegen habe ich nur ein Plus gegeben dazu.
Was habe ich geantwortet?
Du hast dich sehr nett geäußert. Er hat uns gelobt, dass wir jetzt diese Berichte mit Mehrwert irgendwie voranstellen.
Ah, okay.
Und du hast gemeint, naja, die Recherche, machen wir ja sowieso.
Ich erinnere mich.
Ja. Genau, also danke Johannes
danke, fürs Johannes,
Feedback.
Wirklich,
ist jedes Mal echt eine Freude.
Und ohne dein Feedback würden wir jetzt endlos Tech-Meldungen vorlesen, bis ich endlich meine selbst recherchierten Sachen sagen kann. Und du, unser Hörer, hast uns bestätigt. Mich bestätigt.
Ja, wieder mal. Und ein ganz großes Hausmeisterthema haben, weil wir können ja Grüße nach der in die Schweiz schicken.
Und nicht nur das, wir machen auch eine Einspielung aus der Schweiz, nämlich
richtig.
Gregor Fröhlich. Vom Gregor Fröhlich, genau. Die hören Sie direkt im Anschluss an diesen Podcast. Der hat uns nämlich eine super Audiobotschaft auf Hochdeutsch gesendet, was uns alle sehr gefreut hat und die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.
Ja, vielleicht können wir kurz anreißen, worum es geht, warum wir da Feedback bekommen haben, was gibt es da für Neuigkeiten?
Weil wir werden jetzt in seinem Schweizer Ubuntu-Radio gesendet.
Ja.
Und ja.
Wöchentlich und
höchstwahrscheinlich mit Mittwochs.
Vielleicht sollen wir ein bisschen, ich meine, die Ubuntu-Radio-Hörer werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen gelangweilt sein, die wissen ja, was das für ein Konzept ist, aber Ubuntu-Radio prinzipiell ist ein Ableger von Ubunteros, ja. Und das sind, ist glaube ich so eine Sendegemeinschaft, worum es geht, auf offener Software, basierend auf Ubuntu zu casten und da geht es auch um Ubuntu-Themen. Und das Ubuntu-Radio ist sozusagen ein Ableger, um ein bisschen mehr thematische Freiheit zu haben und da gibt es wöchentlich Podcasts über Open Source. Da gibt es übrigens ein paar andere Partner-Podcasts. In die Partner-Podcasts habe ich noch nicht reingehört und ins Radio, aber das werde ich nachholen. Also die Podcasts, die auf der Liste gelistet sind, die werde ich auf jeden Fall noch konsumieren. Und ja.
Und hier eine Anti-Werbung-Einblendung. Dieser Zipfer-Limettenradler schmeckt absolut nach nichts.
Anti-Product-Placement.
Ja, genau.
Deshalb haben wir unseren Flatter-Button.
Ja, okay. Na dann, schöne Grüße von Gregor zu Gregor.
Und genau, im Anschluss hören Sie Gregor. Wie schaut's aus? Haben wir selbst recherchiertes? Sonst fange ich an mit, ich war beim Hardware-Herald.
Ja, das ist ja eh schon selbst recherchiert.
Also genau, also ich war selbst beim Hardware-Harald, Harald Bichler, der auch ab und zu Gast ist in unserem Podcast. Und der beschäftigt sich derzeit mit Haustechnik und 6LoWPAN. Das ist so ein, wie soll man das sagen, ein Funk-Internet-Protokoll der Dinge, was halt speziell für Messfühler oder so Sensoren geeignet ist. Und wir haben weltexklusiv, war ich dabei, es gibt da noch ein schönes Foto, wie er es geschafft hat, per Android-Handy in einer HTML5-Webseite zu reiben, also auf einen Button zu klicken
reiben.
Und dann hat sich ein Lamperl eingeschaltet.
Ah, okay, sehr gut.
Also das war das Ende des Lichtschalters. Also Lichtschalter sind schon tot, sie wissen es nur noch nicht. Also
der ist ein App for dead.
Genau, das bastelt er halt gerade und dann hat es auch funktioniert schon mit so einer funkferngesteuerten Steckdose. an der haben wir dann, glaube ich, ein Radio angehängt. Und es hat zwar noch kein Radiosymbol gegeben in der App, sondern ein Ventilator-Symbol. Da haben wir drauf geklickt auf dem Android-Handy, klickst auf eine HTML5-Webseite, also tupfst so mit dem Finger und das Radio spielt. Warte, ja. Fünfmal geiler als eine Fernbedienung.
So beginnt es ab jetzt.
So beginnt es.
Anwendungsfälle überall.
Und ja, dauert noch alles, also es gibt noch nicht viel zu sehen, aber es wird intensiv dran geforscht und sobald eine Pressemeldung rausschickt, werde ich das dann ordentlich verlinken.
Also wer sich mehr für SixLabAN interessiert, können wir ja nochmal erwähnen, den Smarter Home Podcast, wo auch der Harald zu hören ist,
genau,
wo Peter und Harald sich sehr ausführlich rund um dieses Thema unterhalten.
Ja. Was vor allem gut ist, dass es eine Website ist, weil so kann man notfalls mit einem anderen Handy oder sonst ein Gerät den Lichtschalter aus- und einschalten, weil wenn man es konsequent weiterdenkt, ist der Schalter natürlich weg und nur noch Wand. Und irgendwann einmal vergisst man natürlich das Handy irgendwo. Und
was kann man noch nicht gemacht haben, aber Akku was natürlich leer kommt, es gibt ja Sprachsteuerung bei Android. Ne?
Aha, ja genau.
Naja, aber dann, genau. Es werde Licht und...
genau. Ja, es gibt ja jetzt...
Licht aus.
Ja. Ist das jetzt schon eingebaut? Ein bisschen Sprachsteuerung ist jetzt schon eingebaut.
Wohl, ja. Android kann es eigentlich schon recht gut Sprachsteuerung.
Genau. Und es gibt... Eine andere App, glaube ich, die nennt sich Iris.
Siri bei den
Apple. Und Iris gibt es auch für eine andere.
Das ist eine eigene sozusagen.
Ja, und ich glaube, sie ist auch für englische Sprache ausgelegt.
Wer ist das? Einer von uns zwei, die sonst dabei sind, ist ja der...
Florian?
Der Florian ist ja... Nein, nicht der Florian.
Der Johnny.
Der Johnny ist ja der Experte für Sprachsteuerung und hat das erzählt, dass alles von an... Nachdem wir jetzt neue haben, können wir es kurz wiederholen.
Ja.
Dass fast alle Sprachsteuerung von einer Firma bereitgestellt wird. Ja. Das wäre natürlich spannend. Ich glaube, er hat es noch nicht gesagt, wo das Iris quasi gerechnet wird.
Witzig.
Sonst, Martin, du hast selber was erlebt?
Ah, ich habe tatsächlich was erlebt, das fällt mir ein. Überraschung für alle. Ich war wieder einmal bei einem Fotolab-Treffen im nicht ganz im Metalab, wir haben ihn direkt dort getroffen, wir wollten in den Lainzer Tiergarten gehen.
Erklärst du auch einen Ablern wie mir, was ein Fotolab ist?
Das Fotolab, und vor allem allen anderen, das Metalab ist ein Hackerspace in Wien, als erstes einmal. Und das Fotolab ist eine Gruppe im Metalab, die halt das Fotolabor betreibt und die tun
die haben ja so Dunkelkammer drin und so Zeugs, ne?
Mit analogen Kameras fotografieren die meisten. Oder zumindest haben sie eine. Ich bin der Einzige, der immer ohne analoge Kamera daherkommt.
Und so wie ein Mopedfahrer am Oldtimer treffen.
Ja.
Absolut unpassend.
Ja, genau. Die haben alle Rucksäcke voller Objektive und die haben dann mit so einer Kompaktkamera. Oder und meistens fotografiert dann aber nur mit dem Handy.
Aber da wird dann dafür schief angeschaut oder
nein,
so.
Nein, wird man gar nicht. Man kann ohne weiteres auch nur mit dem Handy hinkommen. Und es gibt regelmäßig Ausflüge, die treffen sich einmal in der Woche, aber irgendwie kommt vor. Man muss sich auf der Mailingliste anmelden, findet man auf der Metalab-Website relativ leicht.
Okay.
Und dann weiß man, wann tatsächlich Ausflüge geplant sind.
Und was passiert
und da? Also
da gehen alle herum und fotografieren sich gegenseitig?
Nein, da gibt es ein Thema meistens. Und am Sonntag war das der letzte Ausflug und da waren wir in einem verfallenen Heim, das wird es jetzt heißen, ich glaube Josef Afritsch-Heim, das ist in der Nähe vom Lainzer Tiergarten. Das wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg einmal gebaut und dann nie wieder renoviert und dann zum Schluss, wer genaueres wissen will, muss googeln. Zum Schluss ist es als Flüchtlingslager quasi genutzt worden und dann ist es irgendwann einmal eingestürzt und dann ist es so in dem Zustand stehen gelassen worden. Und da sind noch, was weiß ich, das altes Geschirr liegt noch drin rum und die ganzen Möbel, alles noch drinnen. Und leider haben sie
gruselige Verfallsfotos gemacht,
aber leider wurde jetzt, ganz so gruselig sind sie nicht, weil letzten Herbst wurde nämlich evaluiert, was man mit dem weitermacht und da ist das Ergebnis gewesen, nachdem so viel Asbest drinnen ist, wohl besser stehen lassen.
Stehen
lassen. Der Aufriss so teuer ist wahrscheinlich. So ist unsere Vermutung. Und das Ergebnis war stehen lassen, warum? Weil es so teuer ist und das mit dem Asbest ist die Vermutung, nachdem wir es uns angeschaut haben.
Ja, kann hinkommen.
Und da haben sie dann aber im Zuge dessen die ganzen Fenster mit so Bauholz zugeplankt. Also man muss auch vernünftige Taschenlampen mitnehmen, wenn man hingeht.
Da darf man einfach so rein?
Nein, da darf man natürlich nicht rein. Don't try this at home, wir waren gar nicht drinnen. Wir haben da die Fotos auf Flickr und
so. Ihr habt so einen kleinen Roboter gebaut.
Ja, genau. Nein, es gibt eine offizielle Eingangstür, die allerdings mehr oder weniger zu ist.
Die Fotos kann man immer anschauen auf der Webseite?
Nein, die Fotos kann man meistens nicht anschauen, weil alle auf die Privatsphäre der anderen bedacht sind, einerseits
Stimmt, ja.
zurück.
Das heißt, das sind lauter Typen, die fotografieren niemanden die Fotos.
Nein. Die analog fotografieren, die entwickeln das meistens dann auch direkt im Labor.
Also die können sie ja nicht ins Netz posten,
weil es analog ist. Man
könnte es abfotografieren mit ihrem Handy.
Ja, genau. Also, nein, es gibt ja Scanner. Es gibt Scanner, das gibt es ja auch noch. Und im Fotolabor wird nicht nur Filme entwickelt, sondern da wird auch vergrößert. Da gibt es alles Mögliche.
Sehr cool.
Da gibt es ja ausgefallene Kameras. Ja,
aber haben die dann eine eigene Flickr-Gruppe oder so?
Es gibt eine Soup natürlich.
Eine Soup, okay.
Aber auf dieser Soup wird auch nicht so viel gepostet. Aber ich denke, wir jetzt demnächst mal was posten wieder.
Die arme Soup war jetzt down, oder? Letzte Woche.
Ja, oder zumindest Performance-Probleme. Aber inzwischen geht es gleich wieder.
Sie haben gesagt, die Nile-of-Service-Attacke oder so.
Soup, ist das so ein Google Plus für Meta-Labor oder was?
Nein, das ist mehr, das ist ein Tumblr-Block eigentlich.
Das
ist ähnlich wie Tumblr, nur aus Österreich.
Du kannst im Prinzip alles so rein tun, ne?
Genau, du kannst alles reintun. Du kannst... Genau, man kann allerhand Zeug automatisch auch reingeben lassen, zum Beispiel Flickr-Fotos oder so. Mhm. Dann gibt es eine Browser-Erweiterung, wo man, haben wir das denn schon mal erzählt, egal, mit der man dann Websites so Pinterest-mäßig
gleich reinschaufeln.
Da muss man wieder reinschauen. Noch ein soziales Netzwerk für mich.
Noch zur Fotografie, ist das teuer, die Chemikalien zu kaufen, prinzipiell?
Wenn du selber zu Hause entwickelst, schon, aber im MetaLab hast du den Vorteil, dass du ja nur das zahlen musst, was du verbrauchst.
Okay.
Und dann ist es nicht so schlimm. Ich bin mir ganz sicher, nachdem ich nie was entwickle, weil es gibt eine Kasse und da gibt es halt einen Richtbetrag, den man pro entwickelten Film einwerfen soll und das kümmert sich jemand um die Chemikalien. Also es ist natürlich jeder aufgerufen, mitzumachen. Ja. Ja, es kann durchaus sein, dass die Chemikalien einmal aus sind, wenn man nicht
drauf. Und jetzt erzähl nochmal, ist das lustig mit den Fotofreaks? So
ja, das ist ganz lustig.
Ist das ganz lustig?
Ganz lustig, ja. Also wenn man Fotofreak ist, ist das auf jeden Fall empfehlenswert, weil alleine ist nicht so lustig.
Okay.
Ja. Ich kann berichten, ich bin tot.
Du bist tot?
Unglücklich.
Ah, wow, das war das erste Wortspiel seit einem Jahr.
Ja, das muss auch irgendwann mal sein. Mit meiner Unterhaltungselektronik, die mich schmählich im Stich lässt. Dabei sollte
hast du wieder mal einen nicht widerstehen können, einen E-Book-Reader gekauft? Oder?
Na, gekauft nicht, aber naja. Also die eine Hardware, die mir nicht eingegangen ist, die mich zurzeit ärgert, ist meine Boxybox. Mhm. Die Boxybox ist so freie, also nicht freie Hardware, aber eine kleine Box mit freier Software.
Die begleitet uns jetzt seit Folge 1 des Bier
doch. Ja, die habe ich damals gekauft. Und jetzt hat sich ja das Setup ein bisschen geändert, weil ich ja keinen Beamer mehr habe, sondern einen Flachbildschirm, genau. Und der hat keinen HDMI-Eingang, sondern einen DVI-Eingang. Mhm. Und hier kommt das Unglück ins Spiel, weil die Boxybox dreht sich nach kurzen Anzeigen des Boots Screens ab. Und warum? Das ist ein known Bug, der irgendwie schon länger nicht gefixt ist, weil das ja mit HDMI auf digitaler Ebene ist und da schlägt der digitale Handschlag fehl. Ja, das ist saublöd. Es ist schon gefixt in der neuen Firmware. Problem, beim Update-Prozess brauchst du die Bildschirmanzeige. Das heißt...
Was hat die für Ausgänge? Hat die einen analogen Ausgang?
Nein, die hat keinen analogen.
Ja, wie soll das dann gehen?
Rein HDMI. Ja, das wird wahrscheinlich so ablaufen, dass ich die Box einpacke und dann irgendwann mal zu meinen Eltern oder zu Freunden fahre, dort die Boxybox anstecke, das Update durchführe und...
Ach so, wenn du einen Fernseher hast, also das HDCP sozusagen ist das Problem.
Ja, genau, weil du kommst nur mit HDMI raus und ich habe mir so einen Adapter gekauft von HDMI auf DVI und das haut einfach nicht hin.
Aber es gibt Bildschirme, die können HDCP über DVI.
Wirklich, ja.
Wer hat noch schnell ein Akronym zum Nachwerfen? Das waren Zähne.
Eines geht sich noch aus. Ja, das ist ein Big Fail. Das heißt, wir sind wie in den frühen 2000er Jahren mit Laptop an Monitor anstecken und dann streamen vom Medienserver. Es ist sehr unsexy, muss man sagen. Und das Zweite, mein Kobo-Reader, von dem ich auch schon öfters berichtet habe, dieser kanadische E-Book-Reader. Ein kanadischer E-Book-Reader, den ich eigentlich immer ganz gut bewertet habe und der hat auch bis jetzt ganz gut funktioniert. Und jetzt über Nacht irgendwie hat er zwei Streifen auf dem Bildschirm bekommen, die nicht mehr weggehen.
Haha, ich wittere, wie heißt das, geplanten Verschleiß.
Genau. Ja, das könnte sein.
Jetzt könnte ich mir Batterie umbringen.
Aber das wäre unklug, weil das ist ein halbes Jahr alt, das Device. Das
heißt,
das
geht
auf Gewährleistung.
Ja, und in Österreich hast du 6 Monate Garantie, oder?
Ich glaube, ja, 2 Jahre.
2 Jahre.
Aber nach 6 Monaten muss der Händler die Beweislast
Also Garantie ist was anderes. Garantie ist eine freiwillige Leistung, die von den Firmen selber durchgeführt wird. Und es gibt dann die Gewährleistung und die muss jedes, dort wo du es kaufst, das war irgendwie bei Red Kuhn, müssen die das automatisch feststellen. Ich bin einerseits natürlich traurig, andererseits habe ich dann für nächste Woche wahrscheinlich ein Thema, wie das bei diesem Bestellservice, ob das so schmerzfrei wie bei Amazon oder bei anderen Services funktioniert oder ob sie da jetzt lästig sind.
Ich glaube schon, die sind ja groß, oder?
Eigentlich schon, aber andererseits, mich macht es so verdächtig, sind ja vom Mediamarkt gekauft worden.
Ach so,
worden.
Okay. Dann würde ich vorschlagen, du gehst am besten in den Mediamarkt und legst es dir ein bisschen ungeil.
Bitte, bitte.
Ja, passt. Das heißt, du wirst dich anonym das testen.
Ja, ich habe jetzt eh schon mal eingeleitet, dieses ganze Prozedere. Da muss man mal hinschreiben, dann schicken sie einem so eine portofrei-Wertmarke und dann war ich heute auf so einem dieser modernen Postämter und habe das dort per Paket abgegeben und ja, mal schauen, was da rausschaut. Ich werde
modernes berichten. Podcast, das kannst du vielleicht auch erzählen. Ich war nämlich schon gleich seit Jahrzehnten auf keinem Postkastenamt mehr.
Auf keinem
Postamt.
Soll ich erzählen, wie das abgeht?
Bitte erzähl, wie ein österreichisches Postamt im Jahr 2012 aussieht.
Ich kann keine...
Gibt es noch so unfreundliche, Wurstsammel essende, pragmatisierte Typen,
die dich... Nein, es ist sehr freundlich, aber ich
das
bin auch...
Ich bin aber in so monarchistischen Tropenholzbuddeln, so ihr Dasein
fristen. Schon eher.
Tropenholzbuddeln gibt es schon noch.
Also ich bin da am Postamt im 13. Bezirk, ja. Ja, und da wird gerade diskutiert unter großen Schimpfen der Anrainer, ob das nicht zugeschlossen wird. Großes Poststerben, aber ja, sie finden keinen Partner. Habe ich ja
so ein Schicksal nur kleinen Dörfern.
Habe ich geheim in der Schlange gehört. Ja, haben sich aufgeregt, habe ich gleich zugehört.
Du hast gleich dein Podcast-Mikro.
Genau, das wird in der Welt aus.
Ja, richtig. Sie finden keinen Partner und es wird jetzt die Zeit von diesem Postamt verlängert. Und ja,
warum
dieses
Postamt jetzt einen Partner?
Ja, weil das zugesperrt wird und dann brauchst du halt irgendwie einen Trafikanten oder irgendeinen
Politiker. Ja, so einer, der die Parkerl noch entgegennimmt.
Genau. Richtig, so wie am Land halt. Aber es ist halt der 13. Bezirk, was im Feit. Ja, und...
Ja, weil da wohnen ja viele Leute, oder?
Aber...
Aber das ist so viele U-Bahn-Stationen vom Zentrum entfernt. Ich bezweifle sehr, dass das wirklich noch Wien ist. Ich meine, schon offiziell, aber...
Ist auf jeden Fall eine bizarre Zeitreise, weil es ist nie viel los, aber trotzdem stehen die Leute immer bis raus vor dem Gebäude. Manchmal vor dem Gebäude, manchmal
also vor dem... Wie beim Kreisler früher noch, wo man Schlange gestanden ist.
Das Problem ist halt, dass es immer nur so zwei Budeln gibt und dann halt noch dieses ganze Bankgeschäft und das dauert lange. Und
Hat auf Twitter irgendwer gepostet, das Bankgeschäft gibt es ja nur deswegen, dass man den Leuten in der Schlange stehen, inzwischen ein Konto verkaufen kann.
Ja, oder sich irgendwie so bizarren Produkte, irgendwelche Zillertaler Schürzenjäger-CDs verkaufen sie jetzt.
Handys verkaufen sie
ja.
Teilweise gar nicht so, das ist total lustig, es sind ja die ganz alten Vitrinen und da sind da doch relativ moderne Handys drinnen.
Ja.
Die werden wohl ausgetauscht auf uns.
Also wenn wir schon beim Thema Zeitreise sind, ich darf berichten, wie ich klein war in den 70er Jahren. Ja? Mhm. Da ist man noch ehrfürchtig beim Postamt Schlange gestanden. Da waren immer drei Schlangen gleichzeitig, nur an einer hat der Beamte was gearbeitet, zwei andere Beamte haben miteinander tratscht und die Schlangen sind gestanden.
Okay.
Und dann hat man unterdenigst seinen Brief oder Backerl oder so oder sein Sparbuch hingehalten und je nach Laune und Gemütslage und so hat er dann halt dann einen Stempel drauf oder gesagt, es ist unterfrankiert, hinten anstellen.
Okay, also das mit der...
Das war wirklich so, da warst du als Kunde, das war noch so ein hoheitsvoller Akt.
Ja.
Und jetzt muss ich schon sagen, also was ich jetzt bei dir höre und meine letzten Erfahrungen, seit Jahrzehnten werden diese Postler, glaube ich, systematisch gedemütigt. Die müssen Zillertaler Schürzenjäger-CDs verkaufen, müssen, glaube ich, auch fragen, darf es noch ein bisschen mehr sein oder
es,
so.
Es ist wirklich schwierig.
Wirklich, das ist nicht mehr das Erlebnis. Ich möchte wieder meine unfreundlichen
alten geh mal in den 13. Bezirk in Obersankt Veit ins Postamt. Es ist zwar vielleicht nicht mehr dieses Hoheitsvolle, aber wenn du mal dran bist, das macht dich zwar wahnsinnig, wenn du in der Schlange stellst, aber wenn du da mal dran bist, das ist schon ein kleines Zeremoniell.
Ja, und vor allem die Macht, die es dann hast, dann kannst du ja sagen, ist die gut, die Zillertaler Schürzenidee, nur damit die anderen hinten ein bisschen länger Schlange stehen müssen, dann bist du einmal an dem
Druck. Ich glaube, da muss man sie eher über das Abwiegen der Pakete oder über Fachsimpeln
oder sagen sie, was kostet eine Express-Sendung nach Südkorea?
Ja, genau. Ja. Aber jetzt ist es, also bei meinem Postamt, das ist zwar von der Einrichtung her noch altmodisch, aber sonst ist es total modern. Es gibt eine gesammelte Schlange für alle Schalter, von denen normalerweise auch mehrere offen sind. Und dann kann man schauen, wie zwei von den drei Schaltern mit irgendwelchen Leuten blockiert sind, die sich nicht auskennen. Und dann kann man nur noch hoffen, dass der dritte nicht auch noch so ein sozusagen DDoS
wird. Die haben dieses super revolutionäre anglikanische Monoschlangensystem.
Ja, ganz genau. Also das ist echt unglaublich. Und inzwischen kapieren das die Leute, muss man sagen.
Echt?
Ja, das sind allerdings meisten mit Migrationshintergrund. Die Österreicher kapieren das, glaube ich, nicht.
Das wollte ich gerade erwähnen. Na, revolutionär, was sich alles tut. Ich glaube, ich werde mir selber einen Brief schreiben, nur einfach, um mal wieder zur Post zu gehen und den dann unterfrankieren, einfach, damit ich mit dem Beamten was zum Reden habe. Sind das überhaupt noch Beamte oder sind das jetzt alles so privat Angestellte?
Da sehe ich nicht rein.
Das glaube ich nicht, dass die noch Beamte sind.
Ja, wirklich, Zeiten so ein Arsch.
Ich meine, kann man
wieder alles wieder kommen. Banken werden ja auch wieder verstaatlicht. Wird erzählen. Posten wird auch wieder kommen.
Nächstes Thema. Was Technisches?
Aber bitte, gerne doch.
Ich weiß nicht, aber das habe ich
mir. Moment, eins möchte ich noch einwerfen zu deinem Hardware-Problem. Gibt es jetzt etwas ganz Tolles aus Holland, Voll-In. Der Spiegel hat sogar schon darüber berichtet, die Repair-Cafés.
Okay, Repair-Cafés,
was Repair-Café, ist das? Repair-Café, das dürfte sowas sein wie das MetaLab, also wie ein Hackerspace für jetzt so Gegenstände, die nicht so hyperelektronisch sind.
Okay.
Und es ist einfach so eine Art sozialer Vereinsraum, wo Pensionisten oder Leute, denen es auch wehtut, dass man was wegschmeißt, nur weil es mit dem geplanten Verschleiß sofort nach der Garantie kaputt gegangen ist, wo die sich bemühen, Alltagsgegenstände zu reparieren und dieses sehr Wissen, cool, wie man das repariert, auch weitergeben.
So eine Art Happy Lab mit Reparaturfokus.
Genau, ja, also mehr schön, so ein, Leute, die gerne Sachen reparieren und sich dann halt einen Spaß draus machen, etwas nicht wegzuschmeißen, und dann kommen dann die Leute hin und tragen ihr geliebtes Bügeleisen von 30 Jahren halt her und die schauen, ob sie das zum Laufen kriegen und halt auf Selbsthilfebasis oder Vereinsbasis organisiert.
Ja, sehr cool.
Und diese Idee dürfte sich gerade verbreiten.
Schön.
Also ich hoffe, es gibt auch in Wien demnächst eins.
Mhm. Ja, das ist echt eine gute Idee.
Ja, Hardware-Wissen muss sowieso wieder zurückerobert werden.
Und ganz toll, ich habe es nämlich heute gegoogelt, Repair Café, und die Seite ist auf holländisch und man kann es aber lesen. Also ich kann zwar kein Holländisch, aber ich habe circa kapiert, worum es geht.
Das ja, das ganz ist lustig. Die Faszination der holländischen Sprache manchmal. Ja, ich kann eine Kurz-News einwerfen für eine Android-News.
Bitte schön.
Es gibt jetzt einen OpenVPN-Client, der ohne Root-Rechte läuft. Das gab es bis jetzt nicht.
Ah, genau, ja.
Und das ist eigentlich ziemlich elegant jetzt. Mhm. Weil vorher musste man das schon...
Ist gut,
ja, du hast doch fast kein Android-Phone Root-Rechte. Deswegen war jetzt der OpenVPN-Client zwar vorhanden, aber jetzt nicht so wirklich praktikabel. Und jetzt gibt es das ohne Root-Rechte und das funktioniert super. Also für jeden, der das nicht weiß, was OpenVPN ist.
Danke,
Herr Kieger. Ja, genau. mit OpenVPN kann man seinen Netzwerkverkehr, seinen Computer tunneln, verschlüsselt tunneln und vorgaukeln, dass du in einem entfernten Netz bist. Das wird für Firmen oft eingesetzt. Also wenn du zum Beispiel externe Mitarbeiter hast, die in deinem Firmennetzwerk aber zum Beispiel auf die Datenbank oder auf dem Mail-Service oder so
VPN-Tunnel
machen, und das ist dann eigentlich transparent im Idealfall. Also es kommt auf die Konfiguration an, aber du kannst das so konfigurieren, dass es transparent ist, also als wäre wirklich dort vor Ort.
Ja. Der Jammer ist halt nur, dass, dass es ja so verschiedenste Protokolle gibt, die nicht kompatibel sind untereinander, und die Firmen oft irgendein Kastel von irgendeiner Firma haben, ein Synthesis, und dann geht das erst wieder nicht.
Das war auch auf der TU, also auf der Technischen Universität, war es lange Zeit so, dass sie VPN angeboten haben, aber dass sie nur das VPN-Protokoll von Cisco angeboten haben. Das war total blöd, weil für Cisco hast du keinen Client für Linux gehabt, beziehungsweise hast dich rumspielen müssen halt mit dem Binary und weiß nicht was, schieß mich tot. Der Johnny könnte uns da mehr berichten, der hat sich damit auseinandergesetzt. Ja.
Gibt es das noch mit Cisco?
Ich weiß es nicht.
Auf den Symbian-Handys von Nokia gibt es nämlich auch VPN, aber natürlich kein OpenVPN, sondern nur Cisco und noch irgendwas.
Ja.
Die zwei häufigsten Firmen-Dingsbums halt.
Ja, klar.
Und wenn man gerade so in einem offenen WLAN drinnen ist, im MetaLab zum Beispiel, bietet es sich ganz besonders an, VPN zu benutzen.
So viel Wissende auf einem.
Ja, Haufen. Genau, das ist nicht gut. Wobei man schon sagen muss, dass die meisten Apps, zumindest die ich verwende, habe ich nämlich extra nachgefragt einmal, über HTTPS die ganze Kommunikation abwickeln, also es ist noch nicht so schlimm.
Ja, das HTTPS verbreitet sich jetzt langsam wenigstens mehr. Auch Google achtet jetzt mehr darauf, dass seine Services über HTTPS und die Browser haben diese HTTPS-Plugins irgendwie, über die wir ja schon mal gesprochen haben. Also
so, und was ist jetzt HTTPS?
Ah, genau. Moment, das weiß sogar ich, das ist ein Secure HTTP-Protokoll, oder?
Über SSL. Ja.
Was ist ein SSL?
Heute ist
einfach verschlüsselt.
Ja, genau.
Grundvorlesungstag. Tja, Stichwort vorlesen, dann kann ich eine hochinteressante Meldung vorlesen, die ich hochinteressant finde, nämlich Flutter, den wir alle kennen und lieben, den Online-Spenden-Service.
Ja.
Es gibt einen Podcatcher, der einen Flutter-Button drinnen hat.
Instacast, oder?
Genau.
Ich glaube, ja.
Jetzt nicht mehr.
Genau,
jetzt nicht mehr. Jetzt wäre die Show
gestohlen. Erzähl du es, Martin, du kennst es besser.
Nein, der Instacast war ganz revolutionierend, hat endlich das gemacht, worauf wir alle hoffen, nämlich einen Podcatcher, wo du direkt im Podcatcher Podcast flattern kannst.
Ja. Genau, das und einfach da, beim Hören schon druckst,
und der das, war gut. Genau, der war gut. Das hat sich Apple aber auch gedacht. Aha, der war gut, ich werde jetzt nicht irgendwie Payments außerhalb von uns machen. Und schon war das wieder weg. Mhm. Und das haben die in Instacast-Entwickler leider klein beigetragen. Verträge gegeben und haben statt der Option, das über den Cydia Store zu verbreiten, doch die Funktion entfernt.
Ja, ja.
Also laut Flutter-Blog, die das recht ausführlich gepostet haben, hat Apple den Entwicklern gesagt, sie sollen die Funktionalität über eine Apple-akzeptierte Webseite machen. Also, dass man vom Podcatcher drückst du auf den Knopf und dann kommst du zu einer Webseite in Safari, das erlaubt Apple nämlich, und dort darfst du dann irgendwie Flattern.
Flattern. Naja, wohl auf
der Safari. Und die haben aber gesagt, dass das haut dann das ganze Erlebnis der App zusammen, weil sie wollen per Knopfdruck flattern. Und
das genau, so ein Witz von der ganzen Geschichte.
Und das ist aber laut Apple-Bedingungen, Lizenzvereinbarung nicht erlaubt, also dass du einen Bezahlservice nicht von Apple genehmigt anbietest.
Ja. War voll auch das
Thema. Vorerst haben sie einmal beigegeben.
War das Thema der letzten Woche in den deutschen Podcasts, die ich höre, diese steigen alle auf die Barrikaden, also von Tim Pritlove angefangen.
Ja, aber das Problem ist, das nutzt jetzt nichts mehr, nachdem die Entwickler gesagt haben, wir geben nach.
Naja, insofern schon, weil sie haben gesagt, sie machen jetzt irgendwas anderes, wo sie mal Apple austesten, weil Apple selber auch nicht kommuniziert, was erlaubt ist und was nicht.
Ja, sind die und jetzt machen sie
eine andere Möglichkeit, wollen sie jetzt einmal austesten, und wenn Apple die dann toleriert, dann wollen sie die halt versuchen, wieder in den Podcatcher einzubauen. Aber also die Flutter-Leute haben gemeint, das besteht noch offen.
Genau, man könnte einfach nur ein Sternchen geben und das dann irgendwie mit der Instacast-Website verknüpfen, dass alles was gesternt
wird. Ich denke, es macht auch Sinn, dass man Apple anschreibt und sagt, man ist Kunde, Apple-Kunde, wenn man das ist und man will das. Ne?
Es ist, ist ja an und für sich schon ein Wunder, dass Instacast an sich schon in einem App-Store vertreten ist, weil an und für sich ist ja die Policy, darfst keine Funktionalität duplizieren, und lange Zeit war ja iTunes der einzige Podcatcher.
Ja, aber egal, das ist es noch so streng? Es gibt ja jetzt Opera zum Beispiel auch.
Ja, eben.
Es ist das, jetzt dieses Duplizieren von Funktionalität, das haben sie schon ziemlich aufgeweicht, könnte ich mir vorstellen, dass man zur Abwechslung einmal.
Auch interessant, dass Flutter gesagt hat, dass kaum hat es diesen Flutter-Button auf dem Podcatcher gegeben, haben sie gemerkt, dass urviele Podcasts geflattert wurden. Also der wurde benutzt von den Leuten.
Ganz genau. Ich warte schon drauf, dass endlich mal die Flutter-API, vielleicht kannst du es inzwischen eh schon, dass die Tweets flattern oder Twitter-User flattern über die API erlaubt. Mhm. Weil dann könnte man das Twitter-Client-Entwickler einbauen, aber halt nicht für iOS, wie wir jetzt wissen.
Ja, es ist schwierig. Also es gibt einen anderen Fall, nämlich Airfoil. Die implementieren das AirPlay-Protokoll nach von Apple. Damit kannst du übers WLAN kannst du Musik streamen zu deinen Boxen. Oder kannst zum Beispiel bei Airfoil war der Service, du kannst, kannst dein Handy oder dein iOS-Gerät als Box verwenden. Mhm. Du spielst das am Laptop und es wird rüber gestreamt. War eh ein Wunder, dass es bis jetzt erlaubt war. Jetzt sind es ausgeflogen und es ist halt, für die Entwickler halt eine immer unsichere, oft unsichere Situation.
Ja, wie soll man das sagen, wer sich mit proprietären Herstellern ins Bett legt, wacht am falschen Ende eines Rechtsanwalts auf. So viel zum Thema. Open Source und so. Gut, hat jemand von euch eine nette Meldung? Sonst verlese ich Wiener Lokal.
Verlese mal. Ich habe auch noch.
Wir haben Meldungen, wo uns jetzt der Johnny sehr fehlt als Rechtsexperte, weil es gibt den Do Not Track Standard bei Browsern.
Oh ja, davon habe ich gehört.
Und ab heute ist, glaube ich, österreichweit Zustimmungspflicht für Cookies.
Das heißt, was genau in der Praxis?
Das habe ich auch nicht kapiert, das wollte ich den Johnny fragen, der nicht
das
da ist.
Das ist eher komisch, das mit dem No-Track.
Also Zustimmungspflicht für Cookies, glaube ich, dass Webseiten, oder waren das jetzt die User, die denen zustimmen müssen? Nein, ich glaube, ich habe so kapiert, dass die EU-Nutzer müssen Cookies ab heute zustimmen. Jo. Schaut so, als werden wir jetzt verpflichtet, Cookies zu erlauben.
Dünnes Eis, keine Ahnung, was da abgeht.
Beim
Do Not Track, weiß ich, da hat schon Firefox irgendwie ist in die Sprecher gesprungen, hat den Standard irgendwie draus gemacht, hat sich dafür eingesetzt, dass wenn du angibst vom Browser aus, dass du nicht...
Du willst nicht getrackt werden von Facebook und Ähnlichem.
Genau, richtig, dass sie nicht weiterverfolgen, was du ansurfst, dass sich Webseiten dran halten und... dich eben nicht tracken, was halt aber so eine Konvention ist, also du kannst mit dem Browser das ist jetzt nicht wirklich... Das ist
nicht juristisch bindend wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, also du musst darauf vertrauen und leider halt die, ich weiß nicht, keine Ahnung, muss man erstens einmal den vielen Webseiten vertrauen, einigen bösen Webseiten wahrscheinlich, werden es trotzdem tracken, also das ist zwar nice to have, mal schauen, vielleicht setzt sich es durch bei den offiziellen großen Webseiten, keine Ahnung, was da rausschaut, nutzt nichts, schaut nichts, keine Ahnung.
Naja, und dann noch eine Meldung für alle Österreicher. Es gibt unter urheberrecht.vibe.at. Mhm. Werden gesammelt Online-Vorschläge für ein neues Urheberrecht, damit man diese Debatte halt nicht der Content-Mafia überlässt, sondern selber mal proaktiv ein gescheites Vorschläge macht.
Ja.
So aufgerufen. Hiermit rufen wir auf, unsere Hörerschaft, diese Webseite anzuschauen. Hm. Okay, der Rest ist total nerdig und politisch und bis auf Sternwartepark. Der Sternwartepark ist öffentlich zugänglich ab heute, wenn ich das richtig kapiert habe.
Okay.
Der Sternwartepark im 19. Bezirk ist ein ganz tolles Juwel, weil der ist sozusagen ein Stadturwald. Mhm. Der wurde seit dem Krieg oder schon noch länger,
ja,
wurde der praktisch die Öffentlichkeit ausgesperrt. Na, nicht seit dem Krieg, schon seit... Es hat irgendein Volksbegehren, glaube ich, sogar gegeben. Da wollten sie ihn abreißen und dann wurde er geschützt. Und war nur noch mit Genehmigung betretbar, nur für die Astrologen, die in der Sternwarte arbeiten. Und ist deshalb so ein Stadtdschungel, wo ganz seltene Tier- und Pflanzenarten sich überlebt haben und heimisch geworden sind. Und ja, der ist jetzt irgendwie öffentlich begehbar.
Das erinnert mich an eine Story, über die ich jetzt auch gestolpert bin. In Berlin gibt es auch sowas Ähnliches, den Spreepark. Ist in Treptow, im alten Ostbezirk. Und der wurde, glaube ich, noch vor dem Mauerfall eröffnet und sollte so ein Waldpark sein. Mhm. Das heißt, du hast zwar Fahrgeschäfte wie ein Riesenrad und so,
ja,
aber alles im, so im Waldsetting. Mhm.
Nicht also Forst, sondern wirklich, wo ein Dickicht leben darf.
Und genau, so. Genau. Und da gibt es eine Berliner Doku drüber, die Familie, die es in Besitz hat. Das war alles ein bisschen unglücklich. Auf jeden Fall ist er seit mehreren Jahren oder so, vielleicht schon einem Jahrzehnt, ich weiß nicht, ist der zu. Und zugewildert. Und jetzt haben sie ihn so halb geöffnet und man kann da Führungen durchmachen.
Super, ja.
Und ich habe das, also wenn ich nach Berlin fahre den Sommer, habe ich das auf jeden Fall vor, mir das anzuschauen, weil so ein verwunschener, durchwachsener Fahrgeschäftspark mit den ganzen Sachen, wo alles zugewuchert ist, ist sicher interessant anzuschauen.
Das muss man überhaupt sagen. Es gibt manchmal Waldbesitzer, die lassen so ein kleines Schaustück von Wald, also von ihrem Forst, lassen es einfach verwildern, um den Leuten das zu zeigen. Und wenn man die Gelegenheit hat, sowas zu sehen, sollte man es unbedingt machen. Das ist ein komplett anderes Walderlebnis als diesen üblichen Baumschulenforst, den man halt so kennt, wo du kilometerweit durch die Bäume schauen kannst, weil es kein Dickicht gibt und wo jeder Baum, der umfällt, sofort weggeräumt wird, weil es ist ja Holzwurmgefahr und so.
Ja.
Und das schaut einfach ganz anders aus, wenn da so die Bäume herumliegen und modern. Und das
sind ganz richtiger andere, Dschungel,
ja,
so Walddschungel.
Biodiversität ganz anders und so.
Ja, wir könnten ein breites Thema ansprechen.
Ein extrem.
Welches nicht?
Du hast doch recherchiert wochenlang für deinen Extrem.
Ja, genau, richtig. Aber das kommt vielleicht, also das muss man noch ein bisschen. Ja. Ich habe mir gedacht, wir schieben vielleicht vorher rein das breite Thema, nämlich Google Plus.
Google Plus?
Neue App.
Hübscher, sagst du, oder?
Hast du das angeschaut?
Nein, noch nicht. Du hast getan.
Ja, ich habe getan.
Also am Android ist der Google Plus Client, genau, hübscher geworden.
Google Plus, das soziale Netzwerk von Google.
Und muss ich mir den speziell runterladen oder wird der gepusht?
Das Update wird dir angeboten, okay, richtig, genau. Und das haben sie jetzt ziemlich radikal umgestellt. Das hat ein bisschen nämlich einen Aufschrei gegeben, weil sie haben schon eine verhübschte Version auf iOS für die iPhones rausgebracht und die Android-Leute haben natürlich aufgeschrien, was soll das? Wir sind doch eigentlich die Muttersuppe. Ja. Wir wollen es auch haben, aber es hat ja nicht lange gedauert und jetzt haben wir auch diese hübsche
und
App.
Lass mich raten, kann ich jetzt auf ein Foto klicken und sagen, bitte poste das auf meinen anderen, auf meinem Biertaucher-Seiten-Account?
Ob jetzt Multi-Account ist, das habe ich noch
nie. Jetzt hat das mit dem Account vernünftige Seitenunterstützung.
Bis jetzt hat das nie funktioniert von diesen Apps. Das kann ich bis jetzt nur von meinem PC machen, dass ich sage, bitte das posten als...
Als das und das.
Als Biertaucher
oder also, dass du die Identitäten wechselst, also oder dass du das anzeigst, das habe ich nicht gesehen. Es ist jetzt mehr Timeline-zentriert. Mhm. Also man merkt, sie haben sich jetzt so an Twitter und Co. orientiert und es stehen die einzelnen Postings im Hintergrund und sie haben es optisch, finde ich, ist sehr hübsch und sehr fotozentriert vor allem gelöst. Weil du hast ein Posting, das hat einen gewissen Bereich und wenn du ein Foto postest, dann nimmt das den gesamten Posting-Bereich ein. Und du hast deinen Satz, den du dazu schreibst oder deinen Bericht, drüber gelegt.
Ja.
Und links oben hast du noch dein Avatar auf dem Foto. Wirklich auf dem Foto drauf.
Nicht oberhalb vom Foto.
Nicht oberhalb vom Foto, sondern wirklich auf dem Foto. Geht ganz gut. Also bei den Sachen, wo ich es gesehen habe, geht es ganz gut. Links oben hast du ein Avatar-Foto und wenn du etwas, also ich weiß nicht, wie das bei Google Plus heißt, geretweetet, würde man sagen, auf Ding, wenn du ein anderes Posting weiterleitest, siehst du dein Avatar-Fotos und noch verkleinert im rechten Eck bei deinem Avatar-Foto das Avatar-Foto, das du irgendwie geretweetet hast.
Super, super.
Ja, ist das so?
Ja, dann haben sie sich sicher abgeschaut.
Sicher beim Meta-Leben. Ja, genau, dann haben sie sicher ein Ding. Also ist hübscher und ich habe auch in letzter Zeit, muss ich zugeben, ein bisschen mehr gelesen in Google Plus.
Ja.
Und
du liest doch eh immer schon, also du bist doch eh sehr Google Plusig.
Nein, ich war faul. Ich habe die Kommentare und die Biertaucher-Seite also zu unserem Podcast immer relativ intensiv, ich bin schon auch faul, aber das lese ich und das mag ich. Neue Sachen war ich zu passiv bis jetzt und jetzt habe ich begonnen, meine Kreise, die es gibt, also dieses Listen bei Facebook, habe ich mal ordentlich gecircelt irgendwie. Und da sind interessante Sachen dabei. Da gibt es zum Beispiel Playdep heißt der Account oder so. Da gibt es einen eigenen Kanal beispielsweise, der nur released Spiele, die im Software Center unter Ubuntu auftauchen.
Ja, in dem Playdep.
Ja, richtig.
Quasi das Playdep ist aber ein eigenes Repository.
Muss man das hinzufügen?
Zentrale. Ja, das ist glaube ich eine ganz eigene Plattform mit so kleinem Webbrowser. Also die machen
einen eigenen Software-Shop. Die machen sehr viel Updates.
Ja, ja.
Das ist echt cool. Also da habe ich zum Beispiel erfahren, dass es jetzt auch gibt BitTrip Runner, ein Spiel, das ich sehr schätze, frisch für Ubuntu und überhaupt.
BitTrip Runner?
BitTrip Runner, genau.
Aha, das ist ein, beim Humble Bundle einmal dabei, oder?
Ja, es könnte sein. Also es ist so ein Retro-Spiel. Du steuerst einen kleinen Commander und der rennt immer die gleiche Geschwindigkeit. Du kannst nicht bremsen und musst über Hindernisse rauf, runter springen irgendwie. Es klingt unfaszinierend. Ich würde aber das mal anschauen, weil die Ästhetik ist sehr cool und es ist sehr verquickst mit Musik und so. Also genau, sehr hübsch.
Genau, ist ein Flow-Spiel sozusagen.
Ja. Und ich habe noch so ein paar andere, zum Beispiel die Elementary Distro, die ich so schon seit langem ausprobieren wollte, der folge ich jetzt auch und so. Also ich habe es geschafft, irgendwie jetzt einen Mix zusammenzustellen, dass mir das jetzt echt einen Mehrwert bringt. Also ich muss sagen, ich lese jetzt mehr Google Plus. Mal schauen, ob da.
Aber jetzt eine Frage an dich als unseren Podcaster und Podcatcher-Experten. Google Plus oder diese ganzen anderen Netzwerke täten sich ja überhaupt keinen Haxen ausreißen, wenn sie jetzt zu diesen Fotos noch so einen, wie heißt das, Tab dazu tun, wo es heißt Audio und dann hörst halt lauter so Audio-Botschaften und kannst das ganze Ding als Podcatcher verwenden.
Das Problem ist, glaube ich, dass das einfach die Konsumation so lange dauert.
Ja, mei.
Ja. Dann hast du immer die Webseite.
Video-Tab gibt es ja auch keins, oder?
Nein, Video-Tab auch nicht? Das ist direkt eingebettet.
Das ist bei Fotos quasi dabei.
Ja, ja.
Genau. Aber alles, was du nicht innerhalb von wenigen Sekunden anschauen kannst, ist, glaube ich, nicht erwünscht.
Nein, Audio ist auf jeden Fall unterpräsentiert.
So, das war ja das Facebook sozusagen, die Menschheit teilt in Leute, die Zeit haben, ein Audio zu hören, weil sie dann eben was Gescheites arbeiten können und Leute, die vom Facebook
Das hat ja bei Facebook auch die längste Zeit im Chat funktioniert, das Audio gibt's eingebunden wird. Aber jetzt gibt es, wenn du.
Echt, jetzt geht das?
Also, das gab es zumindest mal. Also, jetzt gibt es sowieso als Timeline-App, wie das heutzutage so schön heißt bei Facebook, dass man auf Play drücken kann. Aber davor vor der Timeline und so gab es das auch schon, dass man, was weiß ich, Groove Shark Songs teilen kann. Das wird dann abgespielt. Aber bei dem ist, glaube ich, irgendwie über Flash gemacht und Audioboo.
Ja, Audioboo ist noch was
für Das ist am Anfang auch nicht gegangen, dass der das direkt abspielt. Oder überhaupt, ich glaube, wenn es da MP3-Datei verlinkst, checkt er das vielleicht da. Aber das war jetzt, bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Es ist halt nicht so im Fokus, ich kann mir schon vorstellen. Ich meine, als Profi-Podcast-Hörer oder so hast du keinen Bock, immer jetzt die Google Plus oder Facebook-Seite offen zu lassen.
Na, das nicht, aber die ganzen Podcast-Unbeleckten würden überhaupt ein bisschen damit konfrontiert werden.
Ja, in Versuchung kommen, einfach mal auf Play zu drücken,
vielleicht gibt es dann ein neues Ding, dass man eine Twitter-Kurzmeldung, dass eben sich der 20-Sekunden-Wort-Wave-File durchsetzt oder sowas. Ne?
Das stimmt, das gibt es aber dafür. Halt so eine gibt es halt die Plattform Audioboo, da kannst du solche kurzen Schnipsel irgendwie
rausstellen. Das ist aber eine eigene Plattform, die ist jetzt wieder nicht versucht.
Ja gut, aber die Fotoplattformen waren früher auch eigen, Twitter vor relativ kurzer Zeit eins gekauft hat oder was auch immer. Fotobucket oder so irgendwas. Oder zusammenarbeitet.
Also ich sehe, kommen die Babygeschrei-Social-Plattform, wo es der Baby davor setzt, wann es schreit und dann kannst du selber durch Sprachsteuerung hörst dann andere Babys schreien und
das ist aber gar gute Idee. Das Babyschreien ist ja das Beispiel für, wie heißt das nochmal, Spiegelneuronen. Wenn ein Baby schreit, fangen alle anderen Babys auch zum Schreien an.
Ja, ich denke mal, dadurch sind sie untereinander beschäftigt. Und das ist nicht so, dass das als Erwachsener das unangenehme Gefühl, du musst dir da jetzt irgendwas tun, nur weil das Baby schreit, sondern sagst, ja, schreist halt ein bisschen mit deinen Freunden und so.
Ja, ich weiß nicht.
Ob das ich glaube, sonst wird keine
Zukunft. Mach mal einen Python-Ansatz.
Ich werde es mal programmieren. Dann, ihr werdet dann alle blöd schauen, wenn wir weinreich werden. Ja.
Ja, so viel zu Google Plus. Ich meine, sonst gibt es noch mehr zu sagen, außer dass ein bisschen mehr weit rausschaut.
Und du bist also schon zufriedener als vorher mit Google Plus am Android?
Irgendwie funktioniert es jetzt. Ich bin jetzt, glaube ich, weiß nicht, ich bin jetzt langsam so Social Network Agnostiker. Es ist, glaube ich, wurscht, wo man sich heimisch fühlt. Irgendwie findet sich die Community dann doch, wenn man ein bisschen Zeit rein investiert.
Ganz genau, ja.
Das ist eigentlich Jacke wie Hose, weil es wird ja immer so Google Plus auch so runter mit so die Geisterstadt und da gibt es jede Menge Leute,
ich posten
Länge mal drei.
Auch ein Podcast ist dort, ne? Eben, bitte. Ich meine, wirklich Geisterstadt ist vielleicht das Social von Microsoft. Die sind noch
weniger groß als die
ersten. Ja, die sind ja so kurz erst am Markt.
Ich habe noch gar nicht reingeschaut, muss ich sagen.
Aber es gibt auf der mobilen Website von Google Plus nichts Neues, habe ich extra jetzt nachgeschaut. Und es gibt eine neue mobile Website von Twitter, aber ich habe sie noch nicht ausprobiert.
Wirklich?
Aber gerade Twitter ist das wichtigste, vernünftiger Client, sage ich immer.
Ja, das also, tut sich auch. Also ich habe ja dieses TweetDeck und das, seitdem das von Twitter gekauft worden ist, kommen dann noch. Einmal ist ein Update rausgekommen, aber die lassen den einfach
verlaufen. Ja. Von dem Symbian Twitter Client Gravity gab es wieder ein Update, also total riesiges, mit allerhand neuen Funktionen und jetzt gibt es zum Beispiel eine Search-Bar oben, wo man die Timeline durchsuchen kann. Da haben alle, oder viele haben gejammert, oh, das schaut ja furchtbar aus, die Search-Bar immer da. Bis man sie das erste Mal braucht, dann kommt man nämlich drauf, dass das super praktisch ist. Weil ich durchsuche nämlich nicht nur die Timeline, sondern die Tweets, die in den Listen schon geladen sind, da. Also okay. Die ganzen, also da findet man dann wirklich was.
Ja, aber das ist immer am Screen sichtbar.
Nein, es ist so, der ladet die Timeline und dann schaut es aus wie vorher und wenn man einmal nach oben scrollt zum Refreshen, ist halt oberhalb noch die Searchbar, die dann zum Vorschein kommt.
Das ist so ein bisschen wie beim Android-Browser, da kommt die Adressleiste auch jetzt zum Vorschein, wenn du mal runterscrollst nämlich.
Ah, okay. Der hat den entwickelt, der hat alle anderen Plattformen in Verwendung zur Inspiration. Deswegen ja, ist das die beste Symbian-App, die es wahrscheinlich jemals gegeben hat, darf man behaupten. Naja, das Obi-Maps ist auch nicht so schlecht, Nokia-Maps hat es jetzt, aber sonst von Drittherstellern sozusagen ist der Twitter-Client sicher die beste App überhaupt.
Dann wird es langsam Zeit für deinen groß recherchierten, absolut fundamental epischen Beitrag.
Takeshi Kitano, ich ziere mich ja schon seit vier Folgen kündige ich das an, dass ich mal über ihn reden werde. Und letztes Mal habe ich es ja angeteasert, Takeshi Kitano als Spieledesigner mit No Son Chose No.
Dieses Kultspiel, was schwierig ist und manche Leute nicht mögen.
Viele Leute nicht mögen und es gibt ja, weil es ist eigentlich unschaffbar. Und außer in diesem Videopodcast, das Game Center CX, was noch immer eine Empfehlung von mir ist. Ja. Also Leute, wer das kennt, dann soll das googeln und ihn mit gesappter Ding runterladen. Weil, man kann das noch vorher kurz reinschieben, nämlich dieser Videopod, es ist kein Podcast, sondern eine japanische Fernsehsendung, hat das Thema, dass jemand bei einer Firma angestellt ist, um die ältesten Spiele zu spielen, die absolut super schwer und unschaffbar verschrien sind.
Hey, das ist mein Traumjob.
Ja, und das ist halt wirklich, man merkt halt die Liebe zum Detail, weil den Japanern immer, der pustet immer in die Module rein, bevor er es reinsteigt, das ist ein ganzes Ding. Und du weißt halt wirklich, der hat wirklich Liebe zu diesen alten Spielen. Und er hat wirklich.
Das sind richtig so Game-Konsolen-Spiele noch so.
Genau, mit. Und es geht dann pro Folge über ein Spiel, das sehr schwer ist, wie Metroid oder andere alte Hauer, den ersten Teil von Metroid.
Das ist eine Art
Video. Das ist eine Serie, eine Fernsehshow, eine japanische,
die wöchentlich geile Fernsehshows haben.
Und dazwischen gibt es halt noch so Einblendungen, wo halt immer so Gaming-Hallen besucht und so, wo man sich halt auch immer mit Retro-Fotos.
Auf TV-Drama oder auf irgendeiner BitTorrent-Seite mit englischen Subs? Oder?
Ja, es gibt Fans, die das subben und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, reinzuschauen, wenn man Liebe für alte Spiele hat. Besonders ist es sehr komödiantisch. Also es ist sehr lustig zuzuschauen, weil der Typ ist wirklich fertig. Er probiert manche Stellen wirklich 10.000 Mal und er muss es durchspielen und er legt sich dann schon Eiswürfelpads auf. Und man merkt so richtig, also manchmal schafft er es auch nicht, da holt er sich dann Experten hinzu, die zum Beispiel irgendwie Shooter, wo man einen besonders schnellen Daumen braucht, irgendwie hinzuholt. Die sollen das für ihn fertig spielen. Ja. Ist sehr gut.
Und was hat er dann davon? Also gibt es irgendeinen höheren Sinn, dass er das tut?
Es gibt so eine fiktive Story dahinter, dass er angestellt ist bei einer Firma, da sieht man immer so ein Nintendo RGB eingeblendet, ja, wo der, die Prinzessin oder der König sagt, so, und jetzt hast du den neuen Auftrag, spiele dieses Spiel in so und so viel Zeit. Und dann sagt er immer, oh, das ist halt schwierig, das werde ich mir anschauen.
Warum haben wir alle so Nicht-Zeichentrick-Chefs, die uns so ganz andere Aufträge geben?
Ja, man kann man sich mal selber geben. Also so ein Game Center CX für hier, das wäre wahrscheinlich sowas. Gibt es nicht den Angry Nerd oder so, der auch so alte Spiele spielt oder so? Gibt es nicht so einen Videopodcast von Andy Ender?
Ja, jawohl, da gibt es sowas, ja.
Das sowas, das sowas so ähnliches ist es hier auch, aber ja. Game Center CX auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber das war ja nur ein Exkurs. Ich habe mich auseinandergesetzt mit Takeshi Kitano.
Das ist jetzt der Regisseur.
Regisseur und Schauspieler. Also viele kennen den Takeshi Kitano nämlich von Takeshis Castle. Das war eine alte Show, die haben sie auf Eurosport
gespielt. Genau, ich erinnere mich. Ja.
Also, und ich habe auch Freunde, die können keine Filme von Takeshi anschauen, weil sie meinen, sie stellen sich dann immer nur den wahnsinnigen Kitano, wie er durch irgendwelche Wände rennt und irgendwie verrückt
war
irgendwie
dort spielt. War er nicht der Diktator in dem Castle?
Richtig, er war eben der große Takeshi. Ja. Der
und hat er sich das auch ausgedacht oder hat er sich einfach nur... Da waren zum Teil recht absurde Spiele, die die Teilnehmer haben machen müssen.
Genau, ne? Und das spiegelt ein bisschen gut das Werken vom Kitano wider. Also er ist 1947 geboren, also ist jetzt schon ein älterer Herr, macht aber ziemlich fleißig Filme und ist halt so ein Multi-Arbeitsviech. Er hat das Takeshis Castle gemacht, kommt eigentlich aus dem Comedy-Fach, hat Fernsehen gemacht und ist ein sehr breit aufgestellter Künstler, weil auch bei seinen Filmen spaltet sich's auf. Er macht Blödelfilme einerseits, zum Beispiel Getting Annie, wo es nun darum geht, dass irgendwie der Hauptdarsteller irgendwie eine Frau kennenlernen möchte und sich immer nur in eine Situation in die andere reintheatert. Übrigens keine Empfehlung, das ist so um die Hotshots-Zeit irgendwie reingefallen und sind sehr platte Gags. Vielleicht absurd, wenn man sich es vielleicht in der Gruppe anschaut,
das Geld
wieder gut. Hat auch mit Pete Takeshi, seinem Komödianten-Pseudonym, irgendwie gezeichnet, diesen Film. Und dann hat er noch die Sparte, dass er seine ersten zwei Filme waren, glaube ich, Hard Boiled und der andere weiß ich jetzt nicht, aber das waren beinharte, knochentrockene Yakuza-Filme. Und da hat er einfach, spielt er Killer oder der erste Film ist Violent Cop, da spielt er einen super brutalen Bullen.
Spielt er auch mit? Oder?
Er spielt oft mit, manchmal ist er nur Regisseur und sein Markenzeichen ist bei den späteren Filmen sein sehr stoisches, eingeschlafenes Gesicht, was einen tragischen Grund hat, weil er hat in den 90er Jahren einen Motorradunfall gehabt, wo man nicht weiß, vielleicht Selbstmordversuch, keine Ahnung, aber seitdem ist die eine Gesichtshälfte gelähmt.
Das baut er gleich ein in seine Filme.
Ein Stilmittel. Und gekommen bin ich darauf eigentlich, weil ich vor zwei Wochen habe ich mir einen Film angeschaut, da habe ich an dich denken müssen, weil du hast mal jetzt einen Science-Fiction-Film besprochen, worum es darum geht, dass sich Leute gegenseitig bekämpfen in der Zukunft, das mit dem Bogenschützen. Das mit dem
Timeline?
War das im Wald, wo sich Leute irgendwie gegenseitig bekriegen?
Timeline.
Hat das geheißen?
Oder fliegen so in die Vergangenheit dann? Also mir so ein Zeitreise-Ding, schon urlang her.
Okay, das können
wir. Ah nein, ich weiß, was du meinst, die Hunger Games.
Ja, die Hunger Games, genau.
Ach so, richtig, Hunger Games ist neu.
Ich glaube, relativ neu.
Ist schon wieder ein paar Wochen alt.
Basierend auf einer Buchreihe.
Genau, ja.
Ja, und ich habe mir angeschaut einen königlichen B-Movie, da war der Takeshi Kitano aber nur Schauspieler, der nennt sich Battle Royale. Ist eine Dystopie irgendwie, die Japan ist unzufrieden mit seiner Jugend und wählt eine Schulklasse aus, bringt die auf eine Insel. Und auf dieser Insel müssen sie sich innerhalb von 3 Tagen alle gegenseitig umbringen.
Das ist voll die Hunger Games, jetzt wissen wir, wo die Idee her hat.
Ja. Es gibt jeglich ausgerufene Todeszonen, die müssen sie vermeiden.
Aha, ja.
Jeder bekommt ein Paket mit, also so einen Rucksack, wo drinnen sein kann die super coole Waffe oder halt ein Gartenspaten.
Voll die Hunger Games. Das ist ja
also
wirklich,
das ist per Zufall irgendwie ausgewählt.
Aber der Film ist älter, nehme ich an.
Früher neun. Ist das 90er Jahr?
Ja, schon.
Früher 2000er vielleicht oder so.
Ich wieder ein Copyright-Verletzungsfall.
Ja, aber nein. Das ist, früher 2000er ist das, glaube ich, nicht, weil das habe ich noch in Kärnten gesehen und da bin ich ja 2002 schon mal hingezogen.
Ah, okay. Also, okay.
Sind Teenager-Mädchen in Schuluniform, nicht, schätze ich einmal.
Ja, natürlich. Mhm. Und das Schöne ist, es gibt ja immer B-Movies und B-Movies. Die einen sind halt die Faden-B-Movies, die halt einfach nur schlecht sind. Ja. Und es gibt welche, die B-Movies, die halt noch Fantasie reinbringen.
Okay.
Und so wie die Dynamik zwischen den Leuten, die sich umbringen machen und auf welche Weise sie umkommen, zeigt das halt sehr viel Fantasie. Und das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also wer so ein bisschen auf Splatter und auf diese Zukunftsdystopie und diese Schülersumbringung bringen. Es gibt auch immer einen schönen Counter. Also es beginnt, glaube ich, mit 50 Schülern und es zählt dann runter halt bis zu ein oder zwei Schülern. Keine Ahnung, wie viel dann überleben, will ich nicht spoilern.
Hast du damit schon getan?
Auf jeden Fall sehenswert.
Ich und dazu, meine, es gibt ja überraschendes Ende, oder? Ich kann es zum Ende spoilern.
Deswegen wollte ich nicht spoilern, genau. Der Spoiler war nämlich kein Spoiler.
Wenn ich Hunger Games gesehen habe, weiß ich genau, dass wenn du so sagst.
Mal schauen, ob sie sich daran orientiert haben. Ja, und dazu eben der Takeshi Kitano, der eben mit seiner stoischen Miene diesen Lehrer spielt, der sie dorthin bringt, ihr ehemaliger Klassenlehrer. Und der halt hyperbrutal ist. Gleich in der irgendwie der ersten Szene wirft er ein Messer in den Kopf eines Schülers. Oder wenn zum Beispiel sich eine Schülerin mit Trauer von ihrem Geliebten verabschiedet, latscht er irgendwie komplett stoisch hin mit so einem Regenschirm und schaut sich das so an und sagt, aha, guten Mutes, macht's weiter. Und so. Halt sehr skurril, klingt vielleicht hart, ist aber wirklich lustig anzuschauen. Zweiten Teil habe ich mir dazu angeschaut, den kann man sich nicht mal anschauen. Steht zwar Takeshi Kitano dabei, kommt nur in einer Rückblende vor. Das ist die beste Szene vom Film.
Na, da hat Geld rausgemacht aus der Fortsetzung. Ja.
Sie hatten Kohle und man merkt irgendwie so, der Soundscore ist total Hollywood und sie haben irgend versucht das Gute bei B-Movies ist, dass sie die Geschichte nicht ganz erzählen müssen. Mhm. Und da haben sie versucht, so einen Überbau drauf zu bringen und Weltrevolution, wo sie dann, es ist wirklich, also der zweite Teil, naja, vielleicht, wenn man so in Runde sitzt und den ersten Teil gesehen hat und dann vielleicht schon ein paar Bierchen getrunken hat, dann kann man sich den zweiten noch anschauen. Oder? Ansonsten ist das keine Empfehlung. Ja, und ansonsten, er hat
die Sieben Samurai gemacht, oder?
Die Sieben Samurai hat er nicht, hat zum Beispiel Satuichi gemacht, der blinde Schwertkämpfer.
Der blinde Samurai,
was eine Hommage ist, weil der blinde Samurai ist eine lange Filmreihe, glaube ich, von verschiedenen Regisseuren bearbeitet und ist ein Genrefilm und mit sehr viel Liebe zum Genre dann auch gemacht. Aber er hat auch wirkliche Arthouse-Filme gemacht und hat zum Beispiel einmal den Goldenen Löwen gewonnen. Und was man zum Beispiel kann, ich glaube ich, Kiruku Sommer oder so, ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man zum Beispiel einen ruhigeren, aber lustigen Film haben möchte, wo ein kleiner Junge seine Mutter sucht und dann an einen älteren Mann irgendwie, eben an den Takeshi Kitano gerät, der politisch komplett mit jedem Streit anfängt und mit dem dann um die Häuser zieht. Also anschauen. Das Lebenswerk hat wirklich Breite und es ist von Yakuza bis super blödlig bis wirklich ein kunstigen Arthouse, ist irgendwie alles
dabei. Ich finde, wir sollten nicht das Biertaucher Kino aufmachen, wo man einfach so dich
sprechen und dann schauen wir den Film
und wir wollen einen Biertaucher
40. Mal schauen, was als nächstes kommt. Also es gibt auch Filme, wo er sehr selbstreferenziell ist, also Takeshis ist dazu erwähnen oder Glory to the Filmmaker.
Ich weiß, da kommen wir schon am Titel an.
Ja, dass er das gemacht hat. Den Glory to the Filmmaker, den habe ich mir angeschaut, habe ich noch nicht so viele Filme von ihm gesehen. Aber im Nachhinein erschließt sich vielleicht ein bisschen die Story. Das ist schon sehr weird. Und der Cassius ist halt ganz witzig, da spielt er sich selber als lustiger Charakter, als Yakuza und als Schauspieler. Und das zeigt halt immer wieder, dass er auch selber immer aufarbeitet, dass er eigentlich an 1000 Fronten arbeitet und selber nicht so recht weiß, in welche Schublade er gehört. Ja, interessanter Typ. Anschauen.
Passt. Ich bin mit meinen Meldungsverlesen fertig. Für die anderen Meldungen brauche ich alle den Johnny.
Johnny, bitte kommen.
Johnny, bitte kommen.
Johnny, bitte kommen.
Martin, hast du noch was zu sagen?
Nein, eigentlich nicht.
Dann würde ich sagen, Gregor, wir übergeben das Wort an den Gregor Fröhlich aus der Schweiz.
Ja, gleich.
Gleich?
Gleich. Eines kommt noch, nicht so schnell.
Habe ich noch.
Ja, Podcast. Podcast habe ich gehört. Die Hörsuppe. Meine Selbstversuch. Naja, die Hörsuppe ist nicht meine eigentliche Empfehlung. Über die Hörsuppe komme ich jetzt immer neue, andere Podcasts. Okay. Das ist mein Selbstversuch, die Hörsuppe. Hörsuppe.de kann man anschauen. Die bietet ein Podcast-Programm für live gestreamte Podcasts. Also so wie in den alten Zeiten im Fernsehen, wo man einen Fernsehmoderator hat, ist das der Typ. Und eigentlich, ich finde das ja das eigentliche Thema der gestreamten Podcasts nicht so spannend, weil ich nie live gestreamt höre. Aber ich finde den Typen originell und seine Auswahl, der erzählt hat ein bisschen rundherum um die deutschen Podcasts. Er ist so ein bisschen auch so, ein bisschen Tratsch und Klatsch um die Podcasts.
Also ist das wie, wenn du hörst mit einem Moderator, anstatt dass er nur Lieder spielt, spielt er dann Podcasts?
Er spielt sie nicht vor, sondern sagt, okay, heute, es ist ein täglicher Podcast, und sagt, heute Abend könnt ihr euch anhören, diese und diese, um 20.15 Uhr spielt der Brüllaffen-Couch-Podcast, könnt ihr reinhören, oder ich habe das.
Also für Leute, die das live hören wollen.
Ja, und sehr, es ist nämlich sehr persönlich gemacht. gemacht. Das glaube ich irgendwie okay, so. Ja. Ich vernehme an, ein Berliner Typ, und der erzählt dann halt auch irgendwie, ja, gerade können wir da Stress, heute nur ein kurzer Podcast, weil seine Tochter muss zur Schule und bliblablo. Und es ist ja nett zu hören. Und der hat empfohlen in letzter Folge, das habe ich mir heute noch angehört, den Apfelklatsch.
Apfelklatsch.
Ja, wie du
dürftest nehmen. Mac-Podcast.
Ist ein Mac-Podcast. Und ich meine, mein Bedürfnis ist ja eigentlich gestillt. Ich höre die Mobile Macs vom Tim Pritlove und das Bits und so, einer der ältesten Podcasts. Die höre ich auch noch aus Traditionsalterliebe irgendwie dazu. Also an Apple News mangelt es mir nicht, aber ich habe in diesen Apfelklatsch mal reingehört. Und ist ein sehr sauber gemachter Podcast. Die sind zu dritt oder zu viert, ich glaube zu dritt. Haben sich über Skype zusammengeschlossen, ist aber von der Audioqualität sehr gut, und entspannenderweise sind es halt nicht nur Apple News, sondern die reden auch eben über Google Plus oder über andere tech-verwandte Themen.
Ein bisschen breiter aufgestellt.
Ja, ist breiter aufgestellt. Kann man sich anhören. Es ist halt auch schwer zu. Ich höre schon sehr viele Tech-Podcasts, also er sticht jetzt nicht durch irgendwie eine besondere Besonderheit heraus. Aber ich lasse ihn mal drinnen und schau mal, an wie sich das entwickelt. Also manchmal muss man sich auch einhören. Kann man sich auf jeden Fall, wenn man um den Apple herum irgendwie News hören wollen und auch so persönliche User-Erfahrungen, wie das mit Apple Match funktioniert oder anderen Sachen, die sie halt benutzen, oder Retro-Gaming, die haben zum Beispiel sehr lange über North and South, ein Spiel, das ich auch sehr gerne mag.
Ja, das habe ich gerade am NES gespielt.
Oh, das ist doch ein Traum. Kennst du das? Hast du das einmal gespielt?
Kennst du noch Echtzeit-Strategiespiel?
Echtzeit ist es nicht. Es ist eine sehr comic-eske, eben amerikanische Bürgerkriegsverarsche. Du hast eine Landkarte von Amerika, spielt Südstaaten gegen die Yankees. Genau, und du entscheidest die Schlachten in so Action-Sequenzen, also du kannst ein bisschen Truppen steuern und aufeinander ballern, und du kannst dann halt auch Züge überfallen und solche Sachen.
So mehr
und
dann, Western dann so, oder so.
Eigentlich schon, und es war halt damals sehr lustig, am C64er gab es nicht so viele übertriebene Comic-Sachen, und da sind so Charaktere aus der Landkarte rausgefallen, und am Anfang hast du gleich den Südstaaten-Typen mit der Trompete gesehen und so. Es war damals auf jeden Fall ein Outstanding-Spiel. Also. Und darüber erfährt man auch einiges über so Altspiele. Das ist meine letzte Empfehlung.
Zum Thema Podcast kann ich noch einmal empfehlen, den Peter Schlenzers Smarter Home Podcast.
Ja, der hat ja auch eine aktuelle Folge.
Folge 6, Garten. Na, Blumenbewässerung oder Gartenbewässerung.
Gartenbewässerung, ja.
Und sehr schön, was mir gefallen hat, ist sein Philosophieren darüber, dass er seinen Smart Home gesteuerten Gartensprüher Katzen abspritzen will in seinem Garten. Ja, also er will einen Katzenwasserwerfer bauen. Ja, ich brauche auch einen. Ich muss mir einen Garten kaufen, damit ich sowas aufstellen kann. Und dann
cool. Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen zu hören, aber das werde ich auf jeden Fall nachholen. Das
ist eine sehr nette Folge.
So, sehr cool.
Aber damit übergeben wir das Wort an Gregor Fröhlich mit seiner Audiobotschaft. Verabschieden uns von unseren Hörern. Bis nächsten Dienstag oder Mittwoch, wenn es wieder heißt Biertaucher Podcast.
Viel Spaß und bis dann.
Audiobotschaft 23. Mai 2012 an Horst Jens. Thema Ubuntu Radio Podcast. Lieber Horst, du hast mich einige Informationen gefragt per E-Mail. Ich gebe sie dir zurück mit dieser Botschaft aus Audio-Sicht. Ich versuche deine Fragen so gut es geht zu beantworten. Ich mache das im Moment auf Hochdeutsch. In einem nächsten Thema versuche ich das dann mal auf unser Schweizerdeutsch. Vielleicht verstehst du das ja als Österreicher. Okay, Frage Nummer A. Hast du eine Liechtenstein-E-Mail-Adresse? Fragezeichen. Ja, sieht man ja. Ist das irgendwie so cool, wie ein Konto in Liechtenstein zu haben? Gibt es irgendwelche nationalen Besonderheiten dabei? Drei Fragen in einem Satz, fast zusammengefasst. Ich versuche, die Antworten dazu zu geben. Ich habe eine E-Mail-Adresse aus Österreich, hast du richtig gesehen. Das ist natürlich cool. Ob es cool ist, ein Konto in Liechtenstein zu haben, weiß ich nicht. Meine Konten sind in der Schweiz, würde ich nie nach Liechtenstein geben. Natürlich gibt es andere nationale Besonderheiten, die ich genutzt habe. Aber die wichtigste Frage dabei, die E-Mail-Adresse oder von mir aus die Domain froe.li oder auch mit Umlauten geschrieben ö.li, hat damit zu tun, mein Nachname Fröhlich gibt ein bisschen Probleme in der Deutschschweiz mit domain.ch, weil ist alles weg. Also habe ich nach Alternativen gesucht, und wenn man das jetzt genau anschaut, das Frö.li soll ja ein bisschen heißen der Fröhlich. Li. Also lass den Punkt mal weg und dann bist du beim Fröli. Das ist die Kurzfassung für fröhlich. Weiter geht's mit deiner Frage B. Du hast auf der Ubuntu Radio Homepage nur den Flash Player zum Laufen bekommen. Okay, das sieht schon mal gut aus. Du hast noch nicht ganz verstanden, ob wir nur Musik oder auch Beiträge senden, und du möchtest noch gerne wissen, was bedeutet Ubuntu in dem Namen. Befassen wir uns auch mit Linux und Ubuntu. Okay, zu dieser Frage folgende Antwort. Dass du nur den Flash Player zum Laufen gebracht hast, ist schon mal gut. Wenn du Windows oder sowas verwendest, müsste das sicher gehen. Es fehlen aber noch ein weiterer Player. Es gibt noch einen Java Player. Der Java Player ist etwas Besonderes. Der ist im Moment noch nicht eingebunden. Es gab noch ein bisschen technische Probleme mit dem ganzen Player. Jetzt haben wir das noch ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Das kommt aber wieder zurück. Sendet ihr nur Musik? Das ist nicht ganz richtig. Die Idee ist, freie Musik und Ubuntu News zu senden. Dazu kommen noch Hörspiele. Diese Woche ist das wieder soweit. Wir machen diese Woche das erste Mal wieder Hörspiele. Es kommt am Sonntag um 20 Uhr das erste Hörspiel. Dann die freie Musik ist ein wichtiges Thema. Das geht darum, dass wir Musik senden wollen, die frei ist. Das geht dann wieder in die Richtung, was wir eigentlich machen mit Ubuntu. Wenn du Ubuntu ein bisschen kennst, dann weißt du, warum man Ubuntu benutzt, und das ist dann auch der Hintergrund, dass wir überzeugte Ubuntu-Benutzer sind. Natürlich befassen wir uns auch mit Ubuntu. Linux ist für uns halt die Grundlage, aber Ubuntu ist unser, ich sag mal, fast Lebensinhalt auf dem Computer. Also wir machen alles mit Ubuntu. Deine nächste Frage C. Gibt es ein Archiv von den Beiträgen, nicht Musik, um gezielt nachzuhören, wie ein Podcast-Archiv? Diese Frage muss ich im Moment noch verneinen. Das hat ein bisschen damit zu tun, wir haben uns gesagt, wir machen nicht ein Podcast-System, sondern wir machen ein Radio. Das Radio soll 24 Stunden dauern und wirklich die ganze Zeit laufen. Das hat keinen Sinn, dass jemand rumklickt. Rumklickt machen wir dann später, wenn wir einmal ein Archiv hätten. Wir sind im Moment auch dabei, sowas aufzubauen, nur schon für die Musik selber. Wir machen das Ganze dann mit der sogenannten OnCloud-Technologie. Da haben wir schon bereits 3 OnClouds in Aussicht. Wir wollen eigentlich als Ziel haben, dass unser Archiv auch eingesehen werden kann. Für diejenigen, die nicht den ganzen Tag Radio hören, die können diese ganzen Inhalte dann später im Archiv nachhören, wenn sie wollen. Das ist ein bisschen noch ein Platzproblem. Wir versuchen, unser OnCloud-System auf etwa 2 Terabyte pro Node zu planen. Das braucht noch ein bisschen Zeit und die OnCloud-Architektur ist noch nicht ganz so weit. Aber um deine Frage zu beantworten, im Moment kein Archiv, zukünftig könnte es eins geben. Frage D. Was sind die Ziele von Ubuntu Radio? Das geht jetzt in die Philosophie. Aber da muss man ein bisschen was wissen, warum ist Ubuntu Radio entstanden. Ich fange ganz vorne an. Ubuntu Radio ist ein Teilprojekt, das vom Projekt ubunteros.ch oder wenn du willst ubunteros.de, ATLILU, alles was ein bisschen Deutsch spricht, kannst du nachschauen. Und die Idee war eigentlich, die Plattform, die wir benutzen bei Ubunteros, zu erweitern, und das Thema war dann eben einen sogenannten Voice Channel. Das heißt, bei Ubunteros haben wir die Microblogging-Plattform für die Community. Dort kann man schreiben, verlinken und Bilder einhängen. Und das Radio war dann das nächste Thema, dass man auch noch etwas hört. Bedeutet, wenn jemand etwas zu sagen hat und man das hören will, dann kommt das eben über das Ubuntu-Radio. Die Ziele gehen natürlich weiter. Wir wollen sicher frei bleiben. Das haben wir jetzt auch unternommen. Wir haben zum Beispiel jetzt vor einiger Zeit das Ubuntu Radio getrennt vom Ubunteros, damit wir hier ein bisschen Freiheit bekommen. Die Ziele sind, wir wollen schauen, dass wir in Zukunft Musik hören, die gut ist, frei ist und die Spaß macht und vor allem wichtig, die keine Lizenzen braucht. Die Lizenzgeschichten hängen jedem von uns ein bisschen im Magen. Wir wollen nichts damit zu tun haben, dass es irgendwelche Lizenzen braucht und somit ist das im Moment der richtige, gute Weg. Jetzt kommt noch die Frage E. Das ist wieder eine Kombination von was ist euer finanzieller, organisatorischer, politischer, hard-softwaremäßiger Hintergrund? Das sind jetzt genau 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fragen fast in einer Frage verpackt. Ich fange an mit der finanziellen Geschichte. Finanziert werden wir von uns selber. Die ganze Streaming-Technologie, die wir einsetzen, können wir selber finanzieren. Die ist so aufgebaut, dass wir es mit freier Software machen. Das heißt, wir bezahlen nichts dafür. Egal vom angefangenen Sender bis hin zurück zum ganzen Empfänger. Organisatorisch gesehen sind wir ein bisschen darauf angewiesen, dass wir immer wieder mal Leute haben, die mitmachen. Da sind im Moment 4 Leute dahinter, die die ganze Organisation ein bisschen mitbauen. Da gibt es natürlich, wie sagt man schon, schön so Jobs. Es gibt den administrativen Job, es gibt den Redaktor-Job, es gibt den Moderator-Job und es gibt den Techniker-Job. Diese 4 Jobs sind eigentlich jetzt einmal verteilt. Alle, die hier mitmachen, kommen wiederum von der Ubunteros Community. Wir sind eigentlich so organisiert, dass die Leute Spaß daran haben und das, was sie können, dort auch einbringen. Politisch gesehen haben wir keine Richtung. Wir sind politisch frei. Das geht ins Thema Ubuntu. Ubuntu ist politisch auch frei. Hardware. Ja, der Hardware ist so eine Sache. Das ist natürlich auch wichtig. Der wichtigste Punkt ist die Streaming-Technologie. Da haben wir einiges ausprobiert und heute sind wir so weit, dass wir effektiv 3 Stream-Systeme haben. Wir haben auf der einen Seite einen sogenannten Icecast-Stream. Kennst du sicher oder schon gehört? Der Icecast-Stream, der Master-Stream, der kommt dann eigentlich von Deutschland. Nicht aus der Schweiz, weil in Deutschland kann man solche Preise bieten. In der Schweiz wäre das nie möglich. Dort haben wir im Moment eine 100 Megabit Leitung. Das müsste reichen für 1000 Hörer gleichzeitig. Wir haben einen zweiten Stream, der kommt dann aus der ETH Zürich. Das ist die Eidgenössische Technische Hochschule. Dort haben wir ein bisschen Kontakt zu den Studierenden, die auch ein Radio betreiben. Das nennt sich dann Radio Radius. Ist auch eine spaßige Sache. Für uns sehr wichtig gewesen, die haben noch ein Studio. Und das Studio, das gehen wir dann regelmäßig nutzen. In diesem Studio können wir auch unsere Sendungen aufnehmen. Und das war dann so die Verlinkung zum zweiten Stream. Dort haben wir dann über 1 Gigabit Downstream. Da können wir etwa 10.000 Hörer vertragen. Es geht dann noch ein bisschen weiter. Wir haben noch das System von den Cloud-Speakern. Das wäre eben das Ganze mit dem Java-Client. Dort geht es ein bisschen in die Richtung, dass man nur einmal einen Stream senden muss bis zu diesem Server. Und der verteilt sich dann später auf diese Java-Players, die dann zusammenarbeiten. Also jeder, der dann später einen solchen Java-Player wiederum zusammen hört, wird dann zusammengehängt. Das bedeutet, je mehr dass diese Sache nutzen, unser Radio hören, desto mehr verbreitet sich der Stream. Diese Technologie ist kostenlos, also im Moment noch. Vielleicht kommt dann irgendwann schon mal ein Kostenpunkt auf uns zu. Aber da warten wir noch. Dann geht es noch zum letzten Punkt. Du hast noch die Software angesprochen. Der softwaremäßige Hintergrund ist alles mit Ubuntu gemacht. Bedeutet, der Sende-Client, wo ich zum Beispiel im Moment bei mir habe, ist ein Ubuntu. Die Sende-Software ist das DJ Internet Konsole, ist eine kleine DJ Konsole Programm, kann man wunderbar gebrauchen, auch um solche Sendungen zu machen. Der Stream geht dann raus auf einen Icecast Server, habe ich vorher schon mal bemerkt, ist auch auf einem Ubuntu Server. Habe ich natürlich geschaut, dass das wirklich Ubuntu ist. Und die Verteilung nachher, da kann ich natürlich nichts sagen. Es kann ja sein, dass wir Windows-Benutzer haben, Linux und Mac. Das ist dann alles möglich. So gesehen ist die Software eigentlich auch frei. Das ist auch wichtig für uns. Wir wollen wirklich frei bleiben und auch für die Zukunft schauen, dass wir super Radio machen können. Ja, lieber Horst, ich hätte jetzt fast Jens gesagt. Das ist mühsam, diese Vor- und Nachname. Also Horst, ich hoffe, die Antworten passen dir. Du kannst damit etwas anfangen. Wie gesagt, wenn wir da ein bisschen mehr miteinander machen können, würde mich das freuen. Ich habe Freude daran, wenn Leute wie du und der andere Gregor, der heißt ja auch noch so wie ich, Spaß daran haben, solche Dinge zu machen. Und mal schauen, wie das weitergeht. Aber wie gesagt, euer Podcast ist bei mir eingebaut. Ich habe bereits diese Woche den letzten 52er Podcast von euch schon verlinkt, der kommt irgendwann, und wenn wir weitermachen, umso besser. Würde mich freuen. Danke vielmals und ich wünsche dir eine gute Zeit.